Herzlich willkommen zu Clara macht's Clara, dem Data Insights Podcast von Talents Connect zum intelligenten Recruiting. Auf Basis von Daten erkläre ich dir in jeder Folge, welchen Einfluss du darauf nehmen kannst, dass sich die richtigen Talente bei dir bewerben. Ich bin Clara Peters und freue mich, wenn dir auch in dieser Folge ein Licht aufgeht.
Was ich auch gemerkt habe, ich lasse das Anschreiben weg und sage dem Personal, stelle ich doch einfach mal per Sprachnachricht vor. Und
ach, cool.
Tatsächlich, bei uns zum Beispiel Facebook sehr, sehr gut. Also da haben wir wirklich 3/4 der Bewerbungen auch akquirieren können.
Oh, wow. Dass Fachkräftemangel im Gesundheitssektor ein Riesenproblem ist, ist ja vor allem in den letzten 2 Jahren intensiv durch die Medien gegangen. Und besonders bei Pflegefachkräften drückt der Schuh. Von diesem Problem kann das Recruiting-Team des Deutschen Roten Kreuzes ein Lied singen. Das Deutsche Rote Kreuz ist sicherlich jedem ein Begriff und deutschlandweit engagieren sich zusätzlich zu den rund 180.000 festangestellten MitarbeiterInnen etwa 4 Millionen Menschen ehrenamtlich beim Bundes- oder einem der Landesverbände des Deutschen Roten Kreuzes. Und ja, über Herausforderungen und über die Lösungen für das Suchen und Finden von qualifizierten MitarbeiterInnen im Gesundheitssektor spreche ich heute mit Libero Bott, Personalreferent Recruiting und Personalentwicklung beim Blutspendedienst Baden-Württemberg, Hessen und Nordost. Und Libero ist beim Deutschen Roten Kreuz zusammen mit dem Personalreferenten der einzelnen Standorte verantwortlich für das Besetzen von ca. 100 Jobs, das Employer Branding und die Personalentwicklung. Und ja, Libero ist heute mit mir hier in dieser Folge. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen.
Ja, hey Clara. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, im Intro habe ich es ja bereits gesagt. Fachkräftemangel im Gesundheitssektor. Wie groß ist denn das Problem bei euch beim Deutschen Roten Kreuz?
Also tatsächlich, ich würde es nicht als Problem bezeichnen, vielmehr erstmal als eine Herausforderung. Grundsätzlich hat man es im Intro ja schon gehört, wir haben 100 offene Stellen. Davon sind bestimmt 70-80% reine medizinische Stellen. Alles von der medizinischen Fachangestellten, examinierten Kranken- und Gesundheitspflegekraft bis eben auch hin zum Facharzt. Läuft bei uns alles mit dabei und bildet auch wirklich den Großteil der Stellen ab, die eben auch offen sind. Von daher gibt es auch jede Menge zu tun. Es wird nicht langweilig bei uns.
Das Besetzen der Stellen ist ja auch nicht deine einzige Aufgabe, wie wir eben schon gehört haben. Welche Stellen sind denn besonders schwer zu besetzen? Also wo habt ihr es besonders schwer?
Tatsächlich haben wir es uns in letzter Zeit sehr schwer getan mit einer IT-Stelle. Also hat es mal nichts mit dem Gesundheitssektor zu tun gehabt. Mhm. Da haben wir nach einem DevOps-Ingenieur gesucht. Hintergrund ist einfach, dass wir sehr moderne Technologien verwenden in der Entwicklung unserer eigenen Laborsoftware. Mhm. Das macht es natürlich nicht einfacher, da qualifiziertes Fachpersonal auch zu finden. Mhm. Und bezogen auf den Gesundheitssektor würde ich behaupten, ist natürlich die Herausforderung, geeignete medizinisch-technische Laborassistenten zu finden, denn die benötigen wir eben für unsere riesigen Laborstraßen, um dort eben auch die Produkte zu überprüfen, eben auch auf Qualität und auf Einsatzfähigkeit dann am Ende.
Mhm. Und wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel auf die Laborassistenten beziehen, welche Maßnahmen führt ihr denn durch, um attraktiv für sie zu sein und funktionieren die für euch?
Also ich habe gemerkt, dass natürlich hier der Ansatz der sein muss, da der Fachkräftemangel hier exorbitant auch hoch ist, ein sehr niedrigschwelliges Angebot auch den Bewerber zu liefern. Damit meine ich konkret, dass man wegkommt von einem Anschreiben, dass man wegkommt vielleicht sogar von einem Lebenslauf, zumindest im ersten Schritt. Es ist wichtig, die Leute, den Kontakt mit den Leuten herzustellen. Da geht es wirklich darum, nicht erstmal, dass die im Bewerbungsprozess an sich sind, sondern dass man Kontakt mit den Personen aufbaut. Es muss dann wirklich funktionieren über eben eine Medienkongruenz, sage ich mal. Sprich, wenn jemand in der Bahn sitzt mit dem Handy, dann ist es für ihn nicht medienkongruent, erstmal dann auf der Stelle die E-Mail rauszukopieren, in Google Mails zu gehen, dann hier einen Lebenslauf nochmal irgendwo einzufügen, sondern im besten Fall direkt drauf zu klicken, ein Bewerberformular öffnet sich, er kann sich in 2, 3 schnellen Schritten bewerben ohne Lebenslauf und dann ist es Aufgabe der Recruiter, des Personalverbunds an sich, auf den Bewerber zuzugehen und nachzuhaken nach einem Lebenslauf, nach Qualifikation. Und so kommt man auch in einem Austausch initial schon mit dem Bewerber. Natürlich ist es ein Mehraufwand, es ist viel Arbeit dabei, auch hinten dran, hinter den Kulissen, die man dann leisten muss. Mhm. Aber wer gutes Personal möchte, heutzutage wachsen leider nicht mehr auf Bäumen. Mhm. Da muss man halt eben auch versuchen, Wege zu gehen, die vielleicht am Anfang etwas unorthodox erscheinen. Aber dann natürlich, wenn es nur eine Person ist am Ende, die dabei rumkommt von 100, hat man trotzdem eine Person mehr, die fürs Unternehmen im Einsatz ist.
Ja, das finde ich mega spannend. Also du sagst wirklich Hürden reduzieren, das für den Kandidaten so einfach wie möglich zu machen, auch gerade mobil sich zu bewerben und im ersten Schritt gar keine Dokumente mitzuliefern, sondern wirklich nur Kontaktdaten, Name, Vorname, E-Mail-Adresse und das war's.
Genau, vielleicht noch eine Telefonnummer, da hat man auch 2 Anlaufpunkte. Manche Personen sind ja besser, nochmal über Telefonnummer zu erreichen. Mhm. Am coolsten oder was auch sehr, sehr gut angenommen wird tatsächlich, ist der Kontakt über WhatsApp. Mhm. Das hört sich erstmal richtig schräg an, aber tatsächlich gerade oder medizinische Fachangestellte sucht, auch examinierte Pflegekräfte. Man muss sich ja vorstellen, heutzutage sind wir alle, da ist niemand eine Ausnahme, viel mit dem Smartphone unterwegs.
Ja.
Und wenn ich da die Möglichkeit habe, im ersten Schritt mich zu bewerben und gleich mal zu chatten mit jemand, ist es echt eine easy Sache, weil dann kann ich auch kurz 2, 3 Fragen stellen, ich kann die beantworten, was der Person wichtig ist, komme auch so wieder ins Gespräch. Und was ich auch gemerkt habe, ich lasse das Anschreiben weg und sage den Personen, hey, stell dich doch einfach mal per Sprachnachricht vor. Und
ach, cool.
Tatsächlich nutzen das viele Leute. Manche sind ein bisschen irritiert, sind das nicht ganz so professionell, aber das ist ein verschwindend geringer Anteil. Und sag mal, die Leute, die es dann nicht wollen, denen kann ich immer noch die E-Mail-Adresse geben, die dann auf den offiziellen, Anführungszeichen, Weg gehen können und dann eben so die Möglichkeit haben, auch ihre Fragen zu stellen oder die Unterlagen einzureichen.
Mhm. Ja, spannend. Im Vorgespräch haben wir auch noch zu einem anderen Thema gesprochen. Und zwar sagtest du, du hast eine Vision für das Recruiting beim Deutschen Roten Kreuz. Du möchtest gerne den gesamten Recruiting-Prozess trackbar machen. Das ist für mich natürlich aus der Datenperspektive im HR super spannend, als hier Data Insights Podcast. Deswegen würde ich dich bitten, erzähl uns doch nochmal, wie stellst du dir das vor und wie weit seid ihr auch auf dem Weg zur Vision aktuell schon?
Aktuell sind wir oder bin ich dabei, die Teile zu trackbar zu machen, auf die ich schon jetzt einen großen Einfluss selbst habe. Mhm. Sprich alles, was mit Stellenausschreibungen eben einhergeht, alles, was die Kanäle betrifft, sprich zu schauen, okay, wie viele Bewerber bekommen wir von welcher Zielgruppe, über welchen Kanal, ganz einfach gesagt. Das ist so aktuell so oder war jetzt in letzter Zeit das größte Augenmerk und dann natürlich auch geschaut habe, okay, was kostet uns denn dann in diesem Kanal ein Bewerber? Und leider kann ich weiterführend noch nicht wirklich sagen, wie auch dann die Qualität, also wirklich die gemessene Qualität auch ausschaut, da das dann über die Standorte hinweg noch nicht so abbildbar ist am Ende, dass man daraus eben, ja, ich sag mal, auch valide Erkenntnisse ziehen kann.
Also gerade das Thema Kanäle, sagtest du, ist spannend. Konntet ihr dadurch schon Budget für Kanäle auch einsparen? Dadurch, dass du ausrechnen konntest, ja, wie viel kostet am Ende ein Bewerber pro Kanal?
Zumindest im Social-Media-Bereich haben wir da gerade jetzt, sage ich mal, für medizinische Fachangestellte, examinierte Pflegefachkräfte und so weiter, hat sich ganz klar gezeigt, was da wirklich effektiv auch ist oder wo der Großteil auch so ein Angebot wahrnimmt oder sich auch traut, sich zu bewerben. Mhm. Da konnten wir auf jeden Fall, ich sag mal, das Budget ein Stück weit umschichten oder auch einfach effektiv verteilen, weil wir haben vorher eben nur viel mit Post and Pray gemacht, also sprich Stepstone und so weiter, viel mit auch mit Printanzeigen gearbeitet. Das ganze Thema, von daher gab es da noch nicht so diesen Punkt, dass man sagen könnte, wir haben schon viel Budget tatsächlich da reingeschossen oder auch in allen falschen Kanälen verbraucht, sondern da ging es jetzt einfach erstmal auch darum zu wissen, wo bewegt sich überhaupt unsere Zielgruppe, das damit herauszufinden und dann eben damit auch sagen zu können, okay, hier lohnt es sich dann auch am Ende Budget zu allokieren oder auch mal etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen.
Mhm. Du sagtest jetzt, Social Media für medizinische Fachangestellte hat ganz gut funktioniert. Welcher Kanal, mit welchem Kanal habt ihr da die besten Erfahrungen gemacht? War das Facebook, Instagram oder ist das geheim?
Ja, man sollte ja nicht alles preisgeben, aber klar, also es ist ja im Endeffekt ja auch wichtig, dass man auch ein bisschen Mehrwert hier auch bekommt am Ende. Also grundsätzlich lief bei uns zum Beispiel Facebook sehr, sehr gut. Also da haben wir wirklich 3/4 der Bewerbungen auch akquirieren können.
Oh, wow.
Das könnte vielleicht natürlich auch daran liegen, dass viele eben auch mit dem Handy auf Facebook unterwegs sind und dann darüber eben auch direkt, ich sag mal, auch die Möglichkeit haben, mit uns über WhatsApp zu chatten. Bedeutet, die haben natürlich da die haben da eine Medienkonkurrenz hinten dran, können eben auch das Gespräch gehen. Facebook hat ja auch einen Chat. Meint, ob man jetzt über dann Facebook chattet oder über WhatsApp, ist er dann, ich sag mal, ja, recht ähnlich. Von daher, das lief wirklich sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also da war ich selber überrascht, wie deutlich am Ende auch für uns das Ergebnis hier war. Hätte ich tatsächlich nicht mit gerechnet, weil ich natürlich auch recherchiert habe, geguckt habe, wer sagt was. Es gibt ja einstiegige Recruiting-Blogs, auch im Bereich Gesundheit gibt es tolle Personen, denen man da ein bisschen folgen kann. Gerade DRK-Kliniken Berlin, die Leiterin vom Recruiting dort, die hat da einen eigenen Blog, wo es auch viel Wissen preisgibt. Ist auch immer recht interessant, da mal reinzuschauen. Genau, aber grundsätzlich war es wirklich so, dass es mich auch selbst überrascht hat, weil ich eigentlich dachte, dass auch andere Kanäle da mit weiter vorne liegen können oder es sich ein bisschen unklarer verteilt.
Ja, sehr, sehr spannend. Am Ende kommt es natürlich immer darauf an, ne, welcher Standort, wie ist die Employer-Brand und so weiter. Also deine Learnings kann wahrscheinlich niemand 1:1 genauso übertragen, aber es ist auf jeden Fall spannend zu hören, ja, was ihr ausgetestet habt und dass am Ende auch so ein klares Ergebnis rauskam.
Ja, natürlich. Also man muss das immer einsorten wissen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt auch eine Employer-Brand hat, die direkt schon stark ist, wie das Deutsche Rote Kreuz, das man sogar international gut kennt, oder ob man, ich sag mal, kleinere Klinik ist oder irgendwas in der Richtung. Da tut man sich natürlich viel, viel schwerer. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ein Versuch ist es auf jeden Fall allemal wert. Man muss halt selbst schauen am Ende dann, wo man das Budget am besten einsetzen kann. Deshalb ist es ja umso wichtiger, dass man das Ganze auch im Auge behält.
Genau, trackbar macht. Und wenn wir jetzt zu den Daten nochmal zurückkommen, was sind denn für dich so die 3 wichtigsten Kennzahlen im Recruiting, die jeder Recruiter im Blick haben sollte, wenn du dir jetzt nur 3 aussuchen dürftest?
3 Kennzahlen zu nennen, mit denen ich mich auch oder wo ich mich mit beschäftigen würde, gerade zu Beginn, ist auf jeden Fall mal die Anzahl der Bewerber je Kanal. Mhm. Heißt, hier ist es eben in Relation zu den Kosten, kann man dann schon beurteilen, welcher Kanal am effektivsten ist. Aber natürlich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, muss man auch vorsichtig sein, da Kanäle mit wenigen Bewerbern auch attraktiv sein können, vorausgesetzt die Qualität stimmt natürlich dann über die Kanäle. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich glaube, grundsätzlich, wenn man dann noch eine Cost per Hire irgendwo mit einbezieht, eben auch um die Effizienz des Recruitings irgendwo darzustellen.
Ja.
Und genau, dann vielleicht, wenn man sich noch den kompletten Prozess anschauen möchte, also von Ausschreibung bis eben Einstellung, eben die Time to Fill. Also wie lange ist die Vakanz tatsächlich offen? Mhm. Was ich noch spannend finde, um jetzt aus 3 vielleicht 4 zu machen, ist auf jeden Fall auch noch eben die Time to Hire. Der Unterschied von der Time to Fill zu der Time to Hire ist, dass wir bei der Time to Hire haben wir ab dem Zeitpunkt des Erstkontaktes, also ab wann stehe ich mit dem Bewerber in Kontakt und wann habe ich ihn eingestellt. Die Time to Fill ist halt, ab wann schreibe ich aus und wann stelle ich ein.
Aha.
Denn die Time to Hire sagt uns dann, wie viel Zeit wir tatsächlich brauchen in unserem eigenen Bewerbungsprozess. Und so können wir auch schon, okay, wer pennt vielleicht am Ende irgendwo? Wo gibt es eventuell Bedarf? Wo können wir den Prozess verbessern, verschlanken? Das sind alles so Möglichkeiten oder auch, also dann in jedem Zeit oder in jedem Abschnitt heißt, wir sind mit dem Kandidaten in Kontakt. Der kommt rein, wird zum Beispiel zum Bewerbungsgespräch Nummer 1 eingeladen. Dann melden wir uns 2 Wochen nicht mehr und dann laden wir ihn zu Nummer 2 ein. Ist natürlich super fatal. Das heißt, man sollte zu jedem Abschnitt wirklich schauen, wie lange brauche ich in jedem Abschnitt mit dem Kandidaten, um dann eben Maßnahmen ergreifen zu können oder sich selber zu fragen, warum brauchen wir es so lange, können wir das nicht irgendwo optimieren? Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall von, also auch bei uns, super viel Optimierungsbedarf. Und auch gegenüber den Kandidaten, viele Kandidaten schätzen es natürlich, dass da eine Verbindlichkeit ist, das Ganze auch enger getaktet ist. Denn wenn die mal interessiert sind, dann sollte man natürlich auch schauen, dass man dann die Person, sag mal, ganz salopp nicht mehr von der Angel lässt.
Ja. Ja, super. Also ich fasse nochmal zusammen. Du sagst erstens, die erste Kennzahl Kandidaten pro Kanal ist was, was du dir regelmäßig anguckst. Zweitens, Cost per Hire, was kostet die einzelne Einstellung? Und dann sagtest du drittens, Time to Hire und gehst da sogar noch einen Schritt weiter und sagst Time to Fill, um den eigenen gesamten Recruiting-Prozess zu messen und ja, sich selbst sozusagen gegen die Vergangenheit zu benchmarken.
Ja.
Ja, top, sehr gut, sehr nützlich, vielen Dank. Wir kommen langsam zum Ende. Deswegen die Frage, hast du abschließend noch einen Tipp für andere RecruiterInnen im Gesundheitssektor? Worauf sollten sie aus deiner Erfahrung nach auf jeden Fall einen großen Wert legen?
Redet mit euren eigenen Leuten, ganz klar. Mhm. Die Leute, die täglich die Arbeit draußen machen oder am Patienten machen, geht mit denen ins Gespräch, fragt, wo würdest du denn suchen, wenn du dir jetzt einen neuen Job suchen würdest? Wie würdest du angesprochen wollen? Warum arbeitest du denn hier oder immer noch hier? Was hält dich hier? Das sind alles so Sachen, geht in Dialog und das kann man natürlich auch wunderbar verwenden, um auch am Ende eine Employer-Brand für eine gewisse Zielgruppe aufzubauen. Mhm. Warum sollte man zum DRK-Blutspendedienst gehen als medizinische Fachangestellte? Das ist die Frage und genau die Frage lässt sich am besten aus der Fachabteilung heraus beantworten, ob es das Team ist, ob es die Arbeitszeiten sind, dass man nicht am Wochenende arbeiten muss oder in der Nachtschicht arbeiten muss, ob es vielleicht auch die Vergütung ist. Also man muss da gerade aktuell im Kampf um die Talente, darf man ruhig auch mit den Sachen vorne rausgehen, die einen besonders machen, um da den englischen Fachbegriff des Unique Selling Point mal in den Raum zu werfen, der meist überzogen ist. Aber was ich damit sagen will, ist wirklich, schaut, dass ihr mit den Leuten redet und vielleicht sogar so weit geht, dass ihr auch von den Leuten, die eben in der Fachabteilung sind, die Stelle vorstellen lasst, beispielsweise auf der Homepage oder ähnliches, schafft da Transparenz. Weil das ist immer für die Kandidaten sehr, sehr interessant und macht natürlich auch jetzt im Recruiting einen viel besseren Eindruck, als wenn der Recruiter im Elfenbeinturm sitzt und von links und rechts, sage ich mal, von der Stelle an sich noch nicht die größte Ahnung hat, was der eigentlich besonders macht.
Mhm. Ja, mega wertvoller Tipp. Die eigene Zielgruppe befragen und der schöne Effekt ist, dass man die Inhalte dann auch direkt wiederverwenden kann als Erfahrungsbericht und ähnliches in der Stellenanzeige. Genau. Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank, Libero, für das Gespräch, die spannenden Insights. Ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns noch mal in diesem Format. Das ist gerade eine indirekte Einladung. Vielen, vielen Dank. Und bis bald. Alles Gute.
Ja, vielen Dank. Mach's gut. Ciao.
Ciao. Ich hoffe, du konntest aus dieser Podcast-Folge etwas für dich mitnehmen. Wenn du Fragen, Kommentare oder Anregungen hast, melde dich gerne direkt bei mir. Meine Kontaktdaten stehen in den Shownotes.